So, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt noch aufnahmebereit seid, gerade bei so einem, naja, doch sehr wichtigen und auch ernsthaften Thema. Ihr habt einiges an PowerPoint, aber ich habe auch Arbeitsblätter rumgegeben. Wer also nicht das so richtig lesen kann, ihr habt es noch ausführlicher auf euren Arbeitsblättern, da könnt ihr das also auch mitverfolgen. Ja. Fange ich einmal an, das Thema sexueller Missbrauch. Ich wollte das oder will das etwas gliedern, und zwar einmal, was ist überhaupt sexueller Missbrauch und auch welche Symptome können auftreten und natürlich, wie können wir unsere Kinder davor schützen? Das ist für mich ein ganz wichtiger Teil, vorbeugend, helfend und natürlich, wie können wir eventuell helfen oder können wir überhaupt Betroffenen helfen? Das wird wohl jetzt so für die nächste Stunde so mein Thema sein. Und wenn ich so zurückschaue, gerade dieses Thema sexueller Missbrauch hat mich früher heißt vor vielen, vielen Jahren, also wenig interessiert, beziehungsweise manchmal sogar betroffen gemacht oder peinlich berührt, weil ich eigentlich damit gar nicht so richtig umzugehen wusste. Aber nun, inzwischen ist es ja so, dass dieses Thema in aller Munde ist, im Vergleich zu, sagen wir mal, zu 20, 30 Jahren zurück. Und damals dachte ich, na ja, gut, das ist ein Thema, das kommt mal wieder vor, ist zwar traurig und dramatisch, betrifft allerdings nur wenige. Naja, und dann dachte ich manchmal auch, ja, vielleicht sind die Auswirkungen auch nicht so schlimm, wie das manchmal so erzählt wird. Bis wir dann selbst betroffen waren. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und mit diesem Thema beschäftigt. Und ihr werdet auch merken, es kommt also auch von mir nach wie vor eine gewisse Betroffenheit rüber. Denn als ich so das Leid und die Zerbrochenheit bei unserer eigenen Tochter, unserer leiblichen Tochter erlebt habe, die so als kleines Mädchen so zwischen 4, 5 Jahre bis sie so 7 Jahre in etwa alt war, missbraucht worden ist von unserem pubertierenden Pflegesohn, ja. Als ich das gesehen habe, ja, habe ich mitgelitten und habe mich also auch schlau gemacht zu diesem Thema. Das war eigentlich der ursprüngliche Anlass, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und mir war es und ist mir nach wie vor auch wichtig, dass da Aufklärung wirklich geschieht, vorbeugend und natürlich, was ich auch rüberbringen möchte, auch wenn das am Anfang nicht so den Anschein hat, Hoffnung zu wecken bei Betroffenen. Ich komme nachher nochmal zurück auf unsere eigene Betroffenheit. Also zuerst einmal Grundsätzliches zu diesem Thema. Also sexuellen Missbrauch betreffen ja Kinder bis zu 14 Jahren. Das heißt also bis zu 14 oder ab 14 Jahren gibt es ein sogenanntes Selbstbestimmungsrecht auf Sexualität. So heißt es bei uns in Deutschland. Bei euch in Österreich heißt das auch so. Allerdings wird es anders ausgedrückt. Da heißt es, ab 14 Jahren ist man mündig. Mündig bedeutet natürlich nicht volljährig, aber mündig in diesem Sinne, dass man also auch Sexualität ausüben und natürlich auch genießen darf. Also zwei mündige 14-Jährige haben das Recht, ihre sexuelle Selbstbestimmung zu leben, wenn es im gegenseitigen Einverständnis geschieht. So ist das nun mal. Allerdings sind, so wie bei uns in Deutschland, auch bei euch sexuelle Handlungen mit Jugendlichen unter 16 Jahren verboten, wenn dies unter einer Ausnutzung einer Zwangslage geschieht, was ich, weil ein Kind noch nicht reif genug ist oder behindert oder was auch immer ist, oder wenn es gegen Entgelt geschieht. Und auch die Frage, ich denke, ist auch wichtig zu stellen, muss Missbrauch angezeigt werden? Also bei uns in Deutschland gibt es weder Anzeige noch Meldepflicht. Aber bei euch gibt es auf jeden Fall eine Meldepflicht an die Jugendwohlfahrtsträger. Ja, und wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist, sind zum Beispiel auch durch den Missbrauch, sind zum Beispiel Ärzte verpflichtet, auch eine Anzeige zu erstatten. Das ist eure Situation in Österreich. Vielleicht noch etwas zu grundsätzlichen, zu Fakten. Vermutlich wird jedes dritte Mädchen unter 14 Jahren und jeder siebte bis neunte Junge unter 14 Jahren sexuell missbraucht. Jedes dritte Mädchen bzw. jeder siebte bis neunte Junge. Klar, genaue Zahlen kennt man nicht, da die wenigsten zur Anzeige kommen oder auch zur Meldung kommen. Also es gibt eine sehr hohe Dunkelziffer. Und was das eigentlich bedeutet, heißt, dass in all unseren Veranstaltungen, in unseren Gemeinden auch sehr, sehr viele Betroffene sitzen. Und ich mag es ja gar nicht aussprechen. Es gibt auch viele Täter, logisch. Es gibt ja nicht nur Opfer, es gibt auch Täter. Und die meisten Kinder werden zwischen 6 und 12 Jahren missbraucht. Das ist die größte Gruppe. Und an zweiter Stelle, und ich mag es kaum glauben, sind die 0- bis 5-Jährigen. Also auch Säuglinge, Kleinstsäuglinge sind unter den Opfern. Und sehr häufig beginnt Missbrauch im Alter so von 4 bis 7 Jahren. Und tragischerweise ist es keine Einzeltat, ganz, ganz selten, fast nie würde man sagen, sondern es ist, das Opfer leidet monatelang, jahrelang immer wieder unter dieser Tat. Also der Täter missbraucht ein Kind monate oder jahrelang, Qualen, die kaum zu ertragen sind für ein Opfer. Man spricht auch von Mord an der Kinderseele. Ja, vielleicht sollte ich auch etwas zur Definition sagen. Denn was ist überhaupt sexueller Missbrauch? Also unter sexuellem Missbrauch versteht man nicht nur sexuelle Gewalt oder gar Vergewaltigung. Laut Gesetz ist sexueller Missbrauch eine sexuelle Handlung vor oder mit Kindern. Das bedeutet, sexueller Missbrauch ist grundsätzlich dann gegeben, wenn eine volljährige Person das Kind auf irgendeine Art und Weise ja, zur eigenen sexuellen Stimulation benutzt. Das heißt, wenn ein Kind genötigt wird, und das ist dann auch sehr häufig der Fall, weiß ich, jemanden an die Geschlechtsorgane anzufassen oder umgekehrt, eine Person benutzt das Kind und passt an die Geschlechtsorgane an. Streicheln, stimulieren, alles wäre Missbrauch. Es gibt auch Missbrauch ohne Berührung, ist auch interessant, zum Beispiel das Zeigen von Pornos oder das Zeigen von Geschlechtsorganen zum Beispiel. Oder wenn sich ein Kind entblößen muss, weil das Opfer, also diesen Anblick, weil der Täter diesen Anblick braucht. Auch das gehört zum Missbrauch. Auch Missbrauch übers Internet ist möglich. Also das ist eine ganz breite Palette, was zu diesem Thema gehört. Interessant ist auch zu sehen, manchmal sagt man so, naja, das ist vielleicht noch kein Missbrauch. Bei Kindern gibt es keine sogenannte sexuelle Belästigung, diesen Ausdruck, oder sexuelle Nötigung. Das sind Dinge, die gehören ins Erwachsenenleben. Also sexuelle Belästigung beziehen sich auf Erwachsene, zum Beispiel, wenn in der Firma sexistische Bemerkungen gemacht werden, Anzüglichkeiten, das könnte man als sexuelle Belästigung definieren. Oder Annäherung oder, weiß ich, Betatschen oder irgendetwas, das wäre eine sexuelle Belästigung und natürlich eine sexuelle Nötigung. Bei Erwachsenen geht da noch etwas weiter. Aber bei Kindern heißt es eigentlich nur sexueller Missbrauch. Die meisten Täter sind Männer. Selten der böse Mann irgendwo im Park, der irgendwann sich mal ein kleines Mädchen verschleppt, obwohl solche Dinge ja gerade durch die Presse gehen. In über 90% oder circa 90% ist der Täter verwandt bzw. bekannt, das heißt dem Opfer bekannt, meist sogar ein Mensch, zu dem das Kind Vertrauen hat, den es vielleicht sogar liebt, meist sogar aus der Familie oder aus dem erweiterten Familienkreis, man spricht von dem sozialen Nahbereich, das sind leibliche Väter, das sind Stiefväter, sonstige Verwandte, Opas, Onkels, Brüder, die vielleicht mal ausprobieren wollen, vielleicht sogar, weiß ich, junge Männer, wie ein Mädchen sich anfühlt oder gar mehr, Sporttrainer, Jugendleiter, Lehrer, Pastoren, Priester, wissen wir alle. Zieht sich auch durch alle Gesellschaftsschichten. Man kann nicht sagen, in einer Gesellschaftsgeschichte kommt das mehr vor als in einer anderen. Bei Arbeitern, bei Ärzten, Pastoren, Missionaren, bei bekennenden Christen leider genauso wie bei Ungläubigen. Auch in den Gemeinden geschieht Missbrauch. Jeder, der mit diesem Thema zu tun hat und vielleicht Beratung macht, der weiß, dass das leider auch so ist. Gerade in der letzten Woche habe ich wieder gehört, ja, wie also auch bekennende Christen Missbrauch betrieben haben. Und das Tragische ist, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dass Missbrauch nicht einmalig geschieht, sondern in über 80% der Fälle monatelang, jahrelang. Und meist nimmt die Intensität, der Druck auf das Opfer noch mehr zu, bis hin vielleicht zur Gewalttätigkeit. Und man sagt auch, dass sexueller Missbrauch immer geplant wird. Meistens sogar akribisch geplant wird. Und das, was ich so eben schon so im Zeitraffer, will ich mal fast sagen, so gesagt habe, das kriege ich von diesen meinen leidvollen Gesprächen mit Betroffenen immer wieder erzählt. Und wie ich vorhin schon sagte, auch wir als Familie sind betroffen. Unsere Tochter ist inzwischen erwachsen, ich müsste jetzt mal ausrechnen, 35 Jahre alt oder fast 35 Jahre alt. Als sie so als kleines Mädchen, ich würde mal sogar sagen, brutal von ihrem pubertierenden Pflegesohn missbraucht worden ist. Bruder, ja, Pflegebruder, gut aufgepasst, Eberhard. Das Tragische ist, wir haben es nicht gemerkt. Obwohl wir so viele sind, natürlich, wir haben auch ein großes Haus, aber trotzdem, wir haben es nicht gemerkt und noch nicht mal die Geschwister haben es gemerkt. Klar, manchmal hinterher, wenn es hochkommt, dann findet man das eine oder andere komisch. Aber damals, vor 25, 30 Jahren, war das auch einfach kein Thema. Es war bei uns einfach nicht präsent, nicht in unserem Bewusstsein. Und das höre ich auch immer wieder, dass Nahestehende es oftmals gar nicht merken oder manche wollen es vielleicht auch nicht merken. Und manchen Tätern traut man so etwas ja auch gar nicht zu. Das ist ja gerade das Tragische dazu. Oder man verharmlost solche Dinge, dass man sagt, naja, so schlimm wird es ja nicht gewesen sein. Mütter vielleicht, die irgendwas ahnen. Unser Pflegesohn wurde wegen anderer kriminellen Machenschaften dann irgendwann vom Jugendamt aus unserer Familie herausgeholt, damit er nicht noch Schlimmeres anrichtet. Was das Jugendamt damit gesagt hat, war uns auch noch nicht präsent und da hörte auch erst das Mysterium unserer Tochter aus. Und sie tat das, was man so in Fachbüchern auch nachlesen kann. Sie hat ihre traumatischen Erlebnisse abgespaltet, total verdrängt. 10 Jahre lang, mindestens, einfach nicht mehr gewusst. Und als sie dann so in der Pubertät war, so 15, 16 Jahre alt, dann kam es hoch bei ihr. Sie erzählte davon und auch wir erfuhren erstmalig von dieser ganzen Geschichte. Und dann haben wir mitbekommen, wie verzweifelt sie war. Und das als Eltern und auch als Mutter mitzuerleben, das ist die schlimmste Zeit meines Lebens gewesen. Sie wurde magersüchtig, sie wurde alkoholsüchtig, verletzte sich selbst, einfach weil sie den Schmerz nicht mehr aushielt. Ja, bis sie dann so nach einem Selbstmordversuch oder mal wieder einem Selbstmordversuch in eine Fachklinik war. Ja, und dann war sie 2,5 Jahre lang in stationärer Behandlung. Das heißt also, es ist wirklich ein Trauma gewesen und es war ein langer, steiniger Weg. Aber, und jetzt kommt die frohe Botschaft, sie ist absolut geheilt. Eine Mutter von 2, na, so klein sind ihre Kinder auch nicht mehr, von 2 Kindern und sie sagt dann immer so schön, Mama, auf allen Ebenen bin ich jetzt geheilt. Aber wie gesagt, es war ein langer Weg. Auch nach der Therapie musste sie sich erst wieder ins Leben eingliedern. So voller Lebensfreude, so voller Energie. Ja, Gott hat sie geheilt, natürlich auch mit Hilfe von Fachleuten. Und ihre Persönlichkeit ist wunderbar wieder erblüht. Und das gibt Mut. Und sie sagt auch alles, was ich hier von ihr erzähle, ist mit ihr abgesprochen. Sie weiß, dass sie sagt, Mama, das muss erzählt werden. Es gibt so viele von denen, die es erlebt haben, die das gleiche erlebt haben wie ich. Natürlich, nicht immer sind die Auswirkungen so dramatisch, Gott sei Dank. Aber trotzdem, aufgrund unserer persönlichen Erfahrungen, auch wie wir sie so begleitet haben, ist es mir wichtig geworden, auch vorbeugend zu reden. Also auch jungen Eltern mitzugeben, ganz jungen Eltern schon, unsere Kinder zu stärken in ihrer Persönlichkeit und sie natürlich auch durch Aufklärung zu schützen. Und deswegen einige Hinweise jetzt dazu. Erst einmal Kinder, die zu wenig Zärtlichkeit bekommen, sind natürlich anfälliger. Leuchtet uns letztlich ein. Ich würde mal so sagen, sie leben mit einem großen Loch in ihrem emotionalen Tank. Und dann kommt jemand und will dieses Loch füllen. Und der Täter baut ja oftmals eine Strategie auf. Erst Vertrauen gewinnen, Aufmerksamkeit, dann Zärtlichkeit geben, vielleicht auch Geschenke. Dieses und jenes, ja, und bis es dann im Missbrauch endet. Und natürlich sind Kinder auch mit geringem Selbstwertgefühl anfälliger. Ganz logisch. Starke Kinder können Nein sagen. Das war mal so ein Motto, was bei uns so an den Plakatwänden hing. Und zwar ging es da um Drogen, aber das betrifft den Missbrauch genauso. Starke Kinder und ich würde sagen, und gut aufgeklärte Kinder können Nein sagen. Und deswegen mal so ein paar Worte, wie wir mit unseren Kindern drüber sprechen können, wie wir sie schützen können. Einmal, kannst du die erste Folie dran schmeißen, Kinder müssen wissen, egal was ist, ich darf immer zu Mama und Papa, und manchmal halte ich da sogar schon hin und wieder die Luft an, zu Mama oder Papa kommen. Okay, wir sagen das ja immer so, du kannst immer zu uns kommen. Aber Kinder haben ein unwahrscheinliches Gespür dafür, wenn das Familienleben so hektisch ist, wenn Mama und Papa immer so beschäftigt sind. Mit einem sensiblen Thema kommt man so schnell nicht. Das kennst du doch aus deiner Partnerbeziehung auch, oder? Wenn du etwas sehr Wichtiges zu sagen hast von dir, dann wartest du ja auch ab, bis die Atmosphäre da ist und nicht, wenn dein Ehepartner so und so und so beschäftigt ist. Dann das bespricht man nicht zwischen Tür und Angel. Und das empfinden Kinder genauso. Also, wenn da Hektik ist, Stress ist, vielleicht sogar Entfremdung ist, dann kommt vielleicht dein Kind nicht. Und viele Kinder leben deswegen mit einem ganz, ganz schrecklichen Geheimnis. Und da bin ich beim nächsten Punkt. Es gibt gute und schlechte Geheimnisse. Ein gutes Geheimnis zum Beispiel ist, wenn Papa zu seiner kleinen Tochter sagt, also was wir jetzt zusammen machen, das darfst du Mama gar nicht erzählen. Das wird sie zum Muttertag bekommen. Das ist ein gutes Geheimnis. Aber wenn der große Bruder hereinkommt, nein, umgekehrt, wenn die kleine Schwester hereinkommt und merkt, dass der große Bruder gerade an die Haushaltskasse seiner Mutter geht und dann droht, also wenn du das Mama erzählst, dann kannst du was erleben. Behalte das bloß für dich. Das ist ein schlechtes Geheimnis. Und jedes gesund aufgewachsene Kind merkt, das kann ich eigentlich nicht für mich behalten. Eigentlich müsste ich zu Mama gehen. Aber die Drohung ist so groß und die Angst vor dem großen Bruder vielleicht auch, dass es dieses schlechte Geheimnis behält. Und deswegen müssen wir unseren Kindern sagen, dass schlechte Geheimnisse, auch mit solchen Beispielen, da wo dir der Bauch grummelt, wo du es eigentlich am liebsten jemand erzählen musst oder willst, weil es dir so innerlich so wehtut, dann erzähle es. Es gibt gute und schlechte Geheimnisse. Das müssen wir unseren Kindern klar machen. Ein schlechtes Geheimnis zu behalten und damit zu leben, kostet unwahrscheinlich viel Kraft. Und viele leben mit einem schrecklich schlechten Geheimnis. Sexuelle Aufklärung. Ganz, ganz wichtig. Wissen wir eigentlich alle. Kind- und altersgerecht, würde ich sagen. Auch schon im Kindergartenalter. Fragen beantworten. Den Unterschied zwischen Jungs und Mädchen erklären und so weiter. Kann ich gar nicht drauf eingehen. Aber manche denken, naja, das hat Zeit, ganz in der kleinen Kinderzeit erklärt man noch, ja, Schwangerschaft heißt, ein Baby wächst im Bauch und dann haben wir Zeit, bis wieder die Pubertät kommt. Aber das ist nicht richtig. Wir müssen ständig mit unseren Kindern im Gespräch sein. Und ich möchte euch ermutigen, gerade die ihr Kinder habt, wir haben eine CD zu dem Thema Kinder in ihrer sexuellen Entwicklung verstehen und begleiten, und zwar vom Babyalter an. Hört sie euch an und geht diese Dinge mit euren Kindern durch. Sexuelle Aufklärung, ich will nur einen Punkt herausgreifen. Das heißt, niemand darf dich an deine privaten Körperteile fassen. Und ich finde das eigentlich auch so schön ausgedrückt. Private Körperteile gehören mir, da darf mich niemand anfassen. Auch du nicht. Das gilt natürlich auch für mein Kind. Fass du niemand an seine private Körperteile. Und wenn es jemand getan hat, sag es mir. Denn wenn ein Kind weiß, was private Körperteile sind und dass sie da nicht zum Anfassen sind, dann weiß es auch, dass es falsch ist, wenn jemand das tut. Okay, ich weiß, es gibt so ein Alter, wo das ein Stück weit normal ist, die sogenannten Doktorspiele, auch da brauchen unsere Kinder Regeln, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Eine Regel wäre für mich Höschen anlassen, auch da nicht an private Körperteile rummanipulieren und Ähnliches. Könnt ihr alles auf der CD hören, das geht jetzt ein bisschen ab vom Thema. Also wir müssen mit unseren Kindern reden. Und aufgeklärte und ich würde mal sagen gesund aufgewachsene Kinder haben auch normalerweise ein feines Gespür dafür, wenn etwas nicht stimmt, wenn sich jemand unsittlich berührt. Und Tatsache ist ja, dass viele missbrauchte Kinder von dem Täter sogenannt umerzogen wurde. Ich hab dich ja so lieb, deswegen streichle ich dich. Das ist Liebe und so weiter. Das ist doch schön, oder? Es fängt ja nicht immer mit Gewalt an und sexueller Missbrauch hat auch nicht immer etwas mit Gewalt zu tun. Nein, absolut nicht. Oder ich liebe dich so sehr, deswegen, du bist was ganz Besonderes, deswegen weiß ich, streichle ich dich oder was auch immer. Und wenn ein Kind damit aufwächst, ohne gesund aufgeklärt worden zu sein, und wenn einem noch eingeredet wird, das ist doch schön, das ist doch normal, dann denken sie auch, das ist normal. Das gehört zur Liebe mit dazu. Gerade noch, wenn es jemand aus dem nächsten Verwandtenkreis ist, dem das Kind vertraut und dem es auch lieb hat. Das heißt, Liebe ist schon im frühesten Kindesalter pervertiert worden. Sie sind in ihren Gefühlen regelrecht verwirrt. Einerseits merken sie, dass ich mag es nicht und andererseits sagt dieser große Erwachsene, dem man ja sowieso immer gehorchen soll, sage ich mal so, das ist doch schön. Und deswegen ist es wichtig, dass Kinder auch von Kleinkindalter an wissen müssen, was gute oder komische Gefühle sind. Das bedeutet auch, dass wir die Gefühle unserer Kinder ernst nehmen müssen. Und manchmal sagt man sich, ja, habe ich mir auch gesagt, ja, das tue ich doch. Aber da kommen solche Aussprüche wie, Beispiel mit meiner kleinen Tochter, 4 Jahre, steht vor dem Spiegel, zieht einen Pullover an, zieht ihn wieder aus, schmeißt ihn in die Ecke und sagt, Mama, der Pullover kratzt, den mag ich nicht. Und was sage ich als gute Pädagogin? Der kratzt nicht, Quatsch. Das ist doch nicht so schlimm, das tut doch nicht so weh. Wir reden Gefühle aus, na klar, sowas passiert mal. Aber wenn so etwas ständig gesagt wird, dann sind Kinder regelrecht verwirrt. Das heißt, wir müssen unsere Kinder trainieren, grundsätzlich nicht nur was das Thema Missbrauch betrifft, sondern auch sonst, mit ihren Gefühlen zu leben. Das heißt, sie müssen auch unterscheiden lernen zwischen angenehmen Gefühlen, zwischen unangenehmen Gefühlen, zwischen zärtlichen Gefühlen und sexuellen Berührungen, zwischen eklig und furchtbar und mag ich nicht und zwischen schön. Auch da kann ich nur hinweisen wieder, macht euch schlau, auch dazu haben wir eine CD, tut mir leid, aber ich möchte euch einfach darauf hinweisen, Kinder mit starker Persönlichkeit, Selbstwert und Gefühle stärken, ist einfach ein ganz wichtiges Thema. Denn es gibt immer, also auch zur Vorbeugung zum Missbrauch, auch wenn ihr Bücher lest, es geht immer, das Selbstwertgefühl zu stärken und die Gefühle zu stärken, damit unsere Kinder Nein sagen können und damit sie die Gefühle auch sortieren können. Das heißt, Kinder haben auch das Recht, gewisse Zärtlichkeiten zurückzuweisen, wenn sie sie nicht mögen. Du sagst, ja, ist ja schön, sollen sie mal. Aber was ist, wenn sie plötzlich sagen, dein 3-Jähriger oder deine 4-Jährige, den nassen Kuss von der Oma mag ich nicht. Und was sagst du dann? Stehst in der Klemme, ne? Ist doch nur die Oma. Tja, aber spinn das mal ein bisschen weiter. Ist doch nur der Opa. Ist doch nur. Also ich habe inzwischen gelernt, diese Grenzen wirklich zu akzeptieren. Ich habe es gelernt, mich immer auf die Seite meines Kindes zu stellen und natürlich gewisse Erklärungen der Oma, dem Opa und so weiter zu geben, klar. Ich meine, wenn wir unsere Kinder ermutigen wollen, sich nicht alles gefallen zu lassen, gerade auf diesem Gebiet, dann müssen wir ihnen da helfen. Ich kann mich noch zurückerinnern, ich meine, ihr habt die Bilder gesehen, wir haben diese Zwillinge aufgenommen, die waren 2 Jahre alt. Ach, das waren so süße Mädchen, zumindest nachdem ihnen die von den Läusen abgescherten Haaren wieder gewachsen waren. Und im Hauskreis mit so vielen Jugendlichen, sie wurden von einem zum anderen, hier Küsschen, da ein Küsschen. Und die Kinder haben sich natürlich auch zwischendurch gewehrt. Sie mochten das auch nicht immer. Heute würde ich darauf achten, diese Grenzen auch zu setzen. Wenn unsere Kinder sich wehren und es nicht mögen, dann würde ich sagen, bitte lass das. Aber die Praxis sieht ja manchmal so aus, ne? Man knuddelt hier und da, macht sich drüber lustig. Ja, also unsere Kinder müssen es lernen, mit den Gefühlen zu leben und da auch zu unterscheiden lernen. Und natürlich das, was man immer sagt, geh mit niemandem mit, ob du ihn kennst oder nicht. Immer erst Mama oder Papa fragen, hol dir die Erlaubnis. Sagt auch euren Kindern, besonders auch den Mädchen, dass sie sich wehren dürfen. Niemand darf sie unerlaubt anfassen. Auch Gleichaltrige nicht. Und ich sage dann auch, ich habe auch unseren Mädchen dann gesagt, ja, jung muss man das natürlich auch sagen, aber ich habe immer gesagt, alles ist erlaubt. Beißen, kratzen, schreien. Jemand hat mir mal gesagt, also Feuer zu schreien ist hilfreicher, als einfach nur Hilfe zu schreien. Dann reagieren die Leute. Traurig, aber so ist es. Selbstverteidigung für Schüchterne, ganz wichtig. Also unsere Kinder müssen gestärkt werden, auch Sport und all solche Dinge. Achtet als Eltern darauf, auch dass die Privatsphäre eurer Kinder respektiert wird, auch von den Geschwistern. Scham ist etwas Gesundes. Klar, das ist, kommt im Kleinkindalter noch nicht so vor, aber so in der frühen Vorpubertät bei manchen Kindern schon. Wenn sie die Tür schließen wollen, wenn sie im Badezimmer sind. Wir schließen die Tür nie ab. Ich würde das respektieren. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir mit unseren Mädchen reden, auch gerade wenn sie so in der Pubertät sind oder schon vor der Pubertät sind, dass sie wissen, was Jungs anmacht, was sie reizt, dass dann ein Hormoncocktail am Wirken sein kann, naja, der es schwierig machen kann. Und manche Mädchen sind selber schuld, wenn sie sich in etwas hineinmanövrieren, obwohl sie das gar nicht wollten. Ja, deswegen, wir müssen mit unseren Kindern reden und natürlich auch mit den Jungs reden, was den Umgang mit der Sexualität betrifft. Auch ihnen beizubringen, Achtung vor dem anderen Geschlecht zu haben, Achtung vor Mädchen zu haben. Und das, egal wie alt Mädchen sind, sie sind nicht einfach nur zum Küssen da oder dass sie gar an die privaten Körperteile angefasst werden. Also Mädchen sind zum Küssen da, das wollen doch und das tun doch alle, das ist gang und gäbe in unserer Gesellschaft. Und viele glauben das auch, auch viele Mädchen glauben das auch. Obwohl sie es gar nicht wollen, obwohl sie es eklig finden, heißt es doch, Mädchen sind zum Küssen da. Also das ist auch ein Thema, mit dem wir über unsere älter werdenden Kindern vor Pubertät reden müssen. Schaut euch um. Auch da wieder, ich gehe nicht weiter darauf ein, auch da wieder Hinweis und dann kommt die Pubertät. Redet mit euren Jungs und mit eurem Mädchen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was in ihrem Körper abgeht und wie wir sie schützen können, beziehungsweise Respekt vor dem anderen Geschlecht zu haben. Ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, manche pubertierenden Brüder, und ich höre das immer und immer öfter, nehmen ihre jüngere Schwester zum Ausprobieren. Wie sich, also jetzt nicht, um jetzt Geschlechtsakt auszuprobieren, das nicht unbedingt, aber sie an die, will ich mal so sagen, privaten Körperteile anzufassen, wie fühlt sich ein Mädchen an, wie fühlt sich die Brust eines Mädchens an und ahnen oftmals nicht, was sie damit anrichten. Sie ahnen es wirklich nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mit uns Jungs und unseren Mädchen reden und zwar schon in dem Alter und nicht, wenn es zu spät ist. Ich habe auch festgestellt, dass, will ich mal so sagen, Spielereien mit Gleichaltrigen genauso traumatisch sein können. Natürlich nicht müssen, aber durchaus sein können. Ich erinnere mich an eine Situation. Ich habe diesen Vortrag gehalten, ist schon einige Jährchen her. Und irgendwann kam eine Mutter zu mir und sagt, Claudia, ich kann mir nicht helfen. Ich bin mit meiner Tochter das durchgegangen, private Körperteile, Gefühle, gute und schlechte Geheimnisse. Und habe sie auch gefragt, ja, und hat dich schon mal jemand an deine privaten Körperteile angefasst? Und da schmeißt sich ihre Tochter auf den Boden, auf die Matratze, die dort in ihrem Kinderzimmer lag, auf den Boden und sagt, Mama, jetzt wo ich es vergessen will, musst du damit anfangen? Könnt ihr euch vorstellen, was in dieser Mutter abgegangen ist? Dann rief sie mich an und sagt, Claudia, was soll ich bloß machen? Ich bin total durcheinander. Ich weiß nicht, was mit meiner Tochter los ist. Und dann habe ich ihr gesagt, gut, beobachte deine Tochter und versuch es herauszufinden, was für ein Geheimnis sie mit sich trägt. Ich habe ihr gesagt, so weiß ich, 4, 5 Wochen, versuch es immer mal wieder anzumerken, du kennst deine Tochter, du musst ein Gespür dazu entwickeln, na klar, Gebet immer. Verschweige ich nie, aber das, denke ich, ist für uns auch selbstverständlich. Und wenn es in dieser Zeit dir nicht gelingt, dieses dunkle Geheimnis aufzudecken, dann würde ich dir raten, geh zu einer Kinderpsychologin. Sie sind geschult darin, auf feine Art und Weise dieses Geheimnis aufzudecken. Okay? Irgendwann rief sie mich wieder an und sagt, Claudia, ich konnte mit meiner Tochter reden. Und wisst ihr, was die Geschichte war? Da gab es einen gleichaltrigen Jungen, ich glaube, die waren beide 7 Jahre alt, erste, zweite Klasse ist das so ungefähr. Da gab es zu der Zeit bei uns im Fernsehen, in der Tagesschau, wurde gezeigt, weiß ich, da ist ein kleiner Junge entführt worden oder ein kleines Mädchen, ich weiß es nicht mehr. Und dieser Junge, der hat das wohl gesehen in der Tagesschau und hat das nachgespielt. Das heißt, er hat im elterlichen Garten seine Klassenkameradin entführt, in ein Baumhaus. Und dann hat er sie untersucht und hat also auch sich ausgezogen. Und dieses kleine Mädchen hat das erste Mal ein irrigiertes Glied gesehen. Natürlich Größenverhältnis zu dem Jungen. Und das hat sie so erschrocken, auch da anfassen zu müssen. Das fand sie sowas von schrecklich, sowas von eklig, dass sie damit überhaupt nicht umgehen konnte. Und so war es nun die Aufgabe der Mutter, Aufklärung zu machen, wieso sowas kommt und dass das keine Zauberei ist und weiß ich was alles. Wie auch immer, dieses Mädchen war so erleichtert und das ist einfach wichtig, dass diese dunklen Geheimnisse aufgedeckt wurden. Und ich wollte damit sagen, also dass Spielereien unter Gleichaltrigen natürlich nicht müssen, aber auch, auch einen tiefen Eindruck hinterlassen können. Und noch etwas, sei weise, wenn du mit deinem Kind sprichst, aufklären ja, Angst machen nein. Und das ist die Gratwanderung. Und gerade wenn man selbst irgendwo betroffen ist, auf irgendeine Art und Weise, vielleicht weil man es selbst erlebt hat, ist das vielleicht umso schwieriger. Da bete, bitte Gottes Geist um deine Hilfe, dass du mit deinem Kind weise sprechen kannst, ohne Angst zu machen. Und das ist nicht ein einmaliges Gespräch, wir müssen unsere Kinder in ihrer sexuellen Entwicklung begleiten. Grundsätzlich kann man auch sagen, dass ein Missbrauchsopfer normalerweise sich auch immer schuldig fühlt. Wird ihm oftmals auch gesagt, es lebt in Angst, entdeckt zu werden oder dass die Familie dann zerreißt, je nachdem wer es ist. Und deswegen halten sie es geheim. Oder aber sie wurden dazu gezwungen, durch Drohungen vielleicht oder durch Geschenke, durch Versprechungen. Unser Pflegesohn hat unsere kleine Tochter bedroht, massiv bedroht. Und das ist also eine Art, ja, die natürlich tiefen Schaden hinterlässt. Und natürlich, viele haben auch Angst, dass ihnen sowieso nicht geglaubt wird. Vielleicht haben sie auch irgendwo schon mal Andeutungen gemacht, bei der Mama oder bei irgendjemand anders. Aber es wurde nicht erkannt und nicht drauf eingegangen oder wurde gesagt, also bei Andeutung weiß man ja manchmal nichts. Aber ich glaube, wir müssen da ganz sensibel sein und einfach gucken und fragen, was steckt da nun wirklich dahinter. Manchmal kann auch ein Kind unfähig sein, darüber zu sprechen, weil es einfach keine Worte hat, weil es einfach nur spürt, das ist nicht normal. Und dann kann es nicht darüber reden. Also es ist ein Thema, was wir durchaus im Blick haben müssen, auch gerade in unserer heutigen Zeit. Machen wir einen Sprung weiter. Welche Symptome können nach Missbrauch auftreten? Ja, und wenn ich jetzt so die Symptome so ein bisschen mit euch durchgehe, dann merke ich, dass die überwiegenden Punkte bei unserer Tochter alle zugetroffen haben. Und das entsetzt mich sogar manchmal im Nachhinein. Eins kann zum Beispiel sein, ein für das Alter unangemessenes Wissen, Handeln, was Sexualität betrifft. Es hat irgendetwas gesehen, erlebt, gehört. Natürlich, es gibt heutzutage auch Filme, irgendwo, wo ein Kind etwas aufgeschnappt haben kann, kann natürlich auch der Grund sein. Aber trotzdem, man darf durchaus hellhörig sein. Oder wenn komische Spiele gespielt werden, mit Puppen oder mit Kuscheltieren und so, wenn Dinge abgeschnitten werden oder irgend so etwas, da sollte man durchaus hellhörig sein. Aber bitte erst einmal hellhörig sein. Also da müssen schon eine ganze Reihe von Punkten zutreffen. Man sollte nicht immer gleich auf irgendetwas annehmen, da ist etwas gelaufen. Aber trotzdem, plötzlich schlechte Schulleistung, Konzentrationsstörung. Unsere Tochter hat die zweite Klasse, oder die erste? Die zweite Klasse wiederholt. Also ich meine, unsere Kinder sind eigentlich alle gute Schüler gewesen, jetzt unsere leiblichen Kinder. Es hat uns schon komisch, sie konnte sich auch so schlecht konzentrieren, Schularbeiten machen, behalten. Besonders bei Fächern, die ihr nicht so lagen. Aber es hat uns nicht hellhörig gemacht. Wir dachten halt, sie ist so flippig. Und lieber am Anfang ein Schuljahr wiederholen, als in der 5. oder 6. Klasse. Sagt ja jeder Lehrer, den Grundstock muss man haben. Zurückfallen in frühere Entwicklungsstadien. Weiß ich, wieder Baby sein, einnässen, einkoten. Okay, das gibt es natürlich auch, wenn ein neues Kind in die Familie kommt. So, dieses Zurückfallen in frühe Staaten, das ist dann normal. Man spricht dann von Entthronung. Aber wenn das in eine ganze Palette mit hineingehört, dann hat das vielleicht einen anderen Stellenwert. Schlaflosigkeit, Albträume, Angst vor Dunkelheit. Also ich glaube, das war das größte Problem mit unserer Tochter, die Schlaflosigkeit. Wie oft hat sie Albträume gehabt, konnte nicht schlafen, mussten wir sie trösten. Wir wussten ja auch nicht, was los war. Gut, Angst vor Dunkelheit, das könnte ich jetzt bei ihr nicht so bestätigen. Aber ich kenne sich abends zum Beispiel anziehen. Ich kenne zum Beispiel ein Mädchen, die Freundin unserer Tochter. Das hat mich sehr hellhörig gemacht. Aber was macht man, wenn man nur etwas vermutet? Und das ist die Schwierigkeit als Außenstehender. Die war öfter bei uns zu Besuch und die hat sich abends angezogen, hat sich in ihre Decke eingerollt. Und inzwischen weiß ich, dass ihr leiblicher Vater sie missbraucht hat. Und sie hat sich auf diese Art und Weise schützen wollen. Tragisch, tragisch. Oder Zorn, den eigentlich der Täter verdient hat, wird gegen Mutter oder Vater gerichtet. Oftmals gegen die Mutter. Sie hätte doch das merken müssen. Sie hätte mich doch beschützen müssen. Oder Kinder können nicht Nein sagen, weil, ich will mal so sagen, ihre Grenzen zerstört wurden. Und sie können sich dann oftmals bei Übergriffen auch nicht wehren. Sie können einfach nicht mehr Nein sagen. Also ihr ganzes Gefühlsleben hat irgendwo eine Schräglage bekommen. Und das erklärt auch, dass diese natürlichen Verhaltensmechanismen, nämlich sich zu wehren, normalerweise, es täte ja ein gesundes Kind, sich zu wehren, zumindest wenn es gut aufgeklärt wird, das wurde zerstört. Und deswegen sind oftmals Opfer immer wieder Opfer. Irgendwie scheint mir das auf ihre Stirn geschrieben zu sein, dass ein Opfer doch immer mal wieder ein Opfer wird, aber dann auch von anderen Tätern. Ich fand es als Mutter von Teenagern, als unsere Tochter so im Teenageralter war, die es ja jetzt hier betrifft, immer sehr angenehm, wenn sie gesagt hat, ja Mama, mache ich doch gerne. Gut, ich habe es zum Glück nicht ausgenutzt, aber das war so eine normale Redewendung von ihr. Wenn ich von ihr irgendwas wollte, dieses oder jenes, ja Mama, mache ich doch gerne. Sie konnte nicht Nein sagen. Und dieses Nein sagen musste sie wirklich lernen. Nein sagen da, wo ihre Grenzen zerstört, verletzt worden sind oder wo sie etwas nicht wollte. Und das ist manchmal ein längerer Prozess, Nein sagen zu können. Ich meine, das fällt auch manchen Typen von uns auch nicht leicht. Das hat ja nicht unbedingt nur etwas mit sexuellem Missbrauch zu tun. Aber es hat was mit dazu tun, dass wir uns schützen können für Überforderung oder von Dingen, die nicht gut für uns sind, einfach auch mal Nein sagen zu können. Welche Symptome können noch auftreten? Beziehungsgestört. Manche von den Opfern meiden das andere Geschlecht. Oder aber sie schmeißen sich Jungs an den Hals. Es gibt die oder die Reaktion. Haben vielleicht wechselnde Beziehungen. Gerade solche Typen, die sagen sich, ich bin jetzt sowieso schmutzig, ich bin missbraucht, jetzt ist es egal. Und haben eine Beziehung nach der anderen. Oder aber das andere Extrem, ich lasse jetzt keinen mehr an mich heran und werden unattraktiv, kleiden sich entsprechend, oft oder häufig, so dass sie schon nach außen hin signalisieren, ich bin so unattraktiv, du wirst mich doch wohl nicht anfassen. Also da gibt es je nach Typ unterschiedliche Reaktionen. Gut, damit hatte jetzt unsere Tochter kein Problem gehabt, aber mit dem anderen, dem nächsten jetzt, autoaggressives Verhalten, das heißt Selbstverletzungen, als Erleichterung, ich lebe ja noch. Auch um den Druck loszuwerden, das war auch etwas, was sie dann immer gesagt hat, ich will den Druck loswerden, ich will mich selbst spüren. Übrigens oft auch als Unfälle getarnt. Also ich habe mich manchmal gewundert, also unsere Kinder sind eigentlich relativ stabil, gesund, also zum Arzt bis auf die normalen Sachen und kleinen Sachen, das war nicht so die Regel. Aber mit ihr musste ich öfter mal zum Arzt, weil sie sich mal verbrannt hat am Bügeleisen oder dieses oder jenes war. Und später hat sie mir gesagt, ich meine, ihr war das ja auch gar nicht so bewusst, das ist ja nicht etwas, was bewusst abläuft, sie war ja noch in der Zeit des Verdrängens. Später hat sie gesagt, Mama, das waren bewusst unbewusst herbeigeführte Unfälle, wenn ihr wisst, was ich meine. Also eigentlich war ihr das nicht präsent, aber trotzdem hat sie diese Unfälle herbeigeführt und hat sich damit mal verbrannt und hier und da. Und das ist schon tragisch zu sehen, wenn sie von oben bis unten vernarbte Arme hat von ihren vielen, vielen Selbstverletzungen. Mit allem, was es da noch zu machen geht. Auch Ohrlöcher für die Ohrringe. Mit einer heißen Nadel selbst reingestochen. Na klar. Grenzgänger, Borderline, sagt man dazu. Grenzgänger auch, was Gefahren betrifft. Also wie gesagt, vieles ist auch als Unfall getarnt. Was ist sie Auto gefahren, als sie 18 war? Boah, ich habe die Luft angehalten. Auch exzessiver Sport bis zum Umfallen. Muss natürlich alles nicht sein. Ich sage nur, ich zähle auf, was für Symptome auftreten können und immer in Zusammenhang mit noch anderen Symptomen, immer grundsätzlich. Aber sie hat auch gesagt, Mama, wie viele fahren so waghalsig Auto? Weil sie einen anderen Grund haben, als nur forsch zu sein, flott zu sein. Süchte. Der Schmerz muss betäubt worden. Drogen- oder Alkoholmissbrauch. Kettenrauchen. Auch sie, eine Sucht hat die andere abgelöst. Nachdem sie Drogen hat sie nicht genommen, aber Alkohol war natürlich nicht erlaubt in der Klinik, aber Rauchen war erlaubt, also hat sie wie verrückt geraucht. Jetzt raucht sie nicht mehr, gar nichts mehr, aber trotzdem, es war, eine Sucht hat die andere abgelöst. Magersucht, Fettsucht, auch das gehört in die Süchte mit hinein. Häufige Kopf- und Bauchschmerzen. Bauchschmerzen infolge so von Übelkeit, Folge von Ekel, Ausschlag. Meine Güte, was hat sie unter Kopfschmerzen gelitten? Wie oft bin ich zum Arzt gegangen? Und sie wurde natürlich auch gefragt, ob sie irgendwelche Probleme hatte. Nein, hat sie gesagt. Und wir waren ja auch eine glückliche, fröhliche Familie. Und sie wusste es ja nicht, aber sie hat überdimensional unter Kopfschmerzen gelitten, ist jetzt auch kein Thema mehr, ist alles vorbei. Auch Ausschlag. Ich kann mich noch erinnern, dass ich zweimal mit ihr zum Arzt war, da muss sie so 9, 8 gewesen sein, weil sie Ausschlag hatte, so am Bauch. Und ich kannte mich ja nun so ein bisschen aus, ich weiß, was Röteln sind, was Windpocken sind, was Masern sind, habe ich ja nun reichlich durchexerziert durch unsere Kinder, die haben das ja alle damals noch, waren ja keine Impfungen, sondern durchgemacht. Das war mir komisch. Und die Ärztin hat gesagt, ist keine Krankheit, gibt keinen Grund dafür, ob sie vielleicht Probleme hätte. Nee, habe ich nicht, sagt sie. Was soll sie auch anderes sagen? Ich meine, wir haben uns geliebt, sie fühlte sich geliebt und trotzdem war dieser Ausschlag da. Depressionen, natürlich. Viele haben Depressionen. Auch sie hat drunter gelitten. Sauberkeitstick, häufiges Duschen, auch das kann eine Möglichkeit sein, einfach sich immer alles abwaschen zu wollen, immer und immer wieder und man spürt, der Dreck geht doch nicht weg, weil er ja innerlich ist. Ein Opfer ist beschäftigt, sich in Sicherheit zu bringen, das heißt also, viele laufen davon wahrhaftig, oder in der Fantasiewelt. In der Fantasiewelt, in dem man sich natürlich einfach abdriftet. Kennt ihr ja, ist es einerseits auch ein Schutz. Aber auf Dauer kann man damit nicht am Leben teilnehmen. Davonlaufen, natürlich Schule schwänzen, ist etwas, was solche Opfer sehr häufig tun. Oder wahrhaftig davonlaufen, auch unsere Tochter ist. Als das schon hochkam, davongelaufen, eine Woche ist sie umhergeirrt, hat gesagt, ich bin bei meiner Freundin, Oh oh, dass Gott sie so wunderbar geschützt hat in dieser Zeit. Da bin ich nur froh drüber. Übrigens, die extremste Form von Davonlaufen ist der Selbstmord. Man läuft aus dem Leben davon, weil man den Schmerz nicht mehr aushalten kann. Aber auch da können Selbstmordversuche durchaus als Unfälle getarnt werden. Wie gesagt, exzessives Autofahren oder was auch immer. Ja, Weigerung, an bestimmte Orte zu gehen. Manchmal weiß man noch nicht mal, warum man bestimmte Orte meidet oder bestimmte Speisen nicht essen kann, bestimmte Gerüche nicht riechen kann, weil sie mit irgendwas in Verbindung gebracht werden, was man vielleicht noch nicht mal weiß. Oder zu bestimmten Personen nicht gehen mag. Und klar, nicht immer steht auch Selbstmord, nicht immer steht auch sexueller Missbrauch dahinter. Aber trotzdem, nachdem wir uns mit diesem Thema immer mehr beschäftigt hatten, auch die Geschichte von unserer Tochter, wenn unsere Kleine sich geweigert hat, weiß ich, da oder da die Nacht zu verbringen und sie es nicht wollte, dann haben wir das respektiert. Hat natürlich absolut nichts mit Missbrauch zu tun. Aber trotzdem, manche Kinder mögen irgendwohin einfach nicht hingehen. Und ich lasse das dann auch einfach so stehen. Und natürlich Dissoziation, das heißt Abspaltung, so wie es unsere Tochter getan hat, ausklinken. Das Trauma ist zu schmerzhaft, ist ja eigentlich auch ein gewisser Schutz, denn man könnte es ja gar nicht ertragen, wenn es immer präsent wäre. Entweder klingt sich das Opfer während der, in Klammern, wiederholten Tat aus, spaltet das Trauma ab, vergisst es, oder aber vergisst es tatsächlich, dass es verdrängt wird und vielleicht wird man so sagen, dann, wenn der Mensch oder vielleicht auch die Seele so weit ist, kommt es hoch. Und wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, ich habe hier eine Reihe von Punkten zusammengestellt. Niemals auf nur einem Punkt, weiß ich, Drogen- oder Alkoholmissbrauch, sexuellen Missbrauch anzunehmen. Und ich würde auch mal grundsätzlich sagen, je jünger das Kind ist, umso mehr wird sich das Kind das Trauma auf seine spätere Entwicklung auswirken. Aber wenn das Opfer tatsächlich die Fähigkeit aufbringen sollte, dieses dunkle Geheimnis auszusprechen, je jünger es ist, und zur Sprache zu bringen, dann minimiert sich dadurch das Trauma, was das zukünftige Leben betrifft, entscheidend. Und deswegen ist es auch einfach wichtig, das Opfer zu ermutigen, darüber zu reden, wenn man das dann weiß, und auch möglich irgendwann zu bearbeiten. Ja, und da kommen wir jetzt gleich zu dem nächsten Punkt. Was kann man bei bekannt gewordenem Missbrauch tun? Oder sagen wir mal so, nicht nur bei bekannt gewordenem Missbrauch, schon wenn man vielleicht aufgrund vieler Symptome ahnt, da stimmt irgendwas nicht mit diesem Kind oder jenem Kind. Übrigens, unsere Tochter ist Erzieherin und sie hat ein unwahrscheinliches Gespür dafür, bei welchem Kind irgendetwas nicht stimmt. Ja, aber was machst du? Du kannst etwas nur ansprechen, wenn du Beweise hast. Und das macht die Sache natürlich so schwierig. Trotzdem, aber wenn man etwas ahnt, dann würde ich den Tipp geben, auf jeden Fall Protokoll oder Tagebuch führen. Wie verhält sich das Kind wann, wo? Wie war die Situation? Und dann ist es auch wichtig, so viel wie möglich über den Missbrauch herauszufinden. Also das ist natürlich ein sensibles Ding, ne? Also ich spreche jetzt mehr jetzt, was eigene Kinder betrifft oder vielleicht ganz, ganz enge Beziehungspersonen. Das kann man nicht beim fremden Kind machen. Aber so viel wie möglich über den Missbrauch herauszufinden, das heißt also, das Geheimnis sollte aufgedeckt werden. Aber da muss man natürlich sehr, sehr sensibel herangehen. Und wie ich vorhin schon sagte, Fachleute sind geschult. Sonst sollte man sich an Fachleute wenden, dass dieses Geheimnis aufgedeckt wird. Und es ist noch etwas wichtig, glaube dem Kind. Stelle dich auf die Seite des Opfers. Und das ist leichter gesagt als getan. Besonders, wenn es im engsten Verwandten- oder Bekanntenkreis ist. Auch als Mutter sich auf die Seite des Opfers zu stellen. Dem Kind zu versprechen, ich schütze dich. Und eine Grundregel ist, Opfer und Täter zu trennen. Unbedingt und zwar sofort. Das heißt, das Opfer muss geschützt werden und im Zweifelsfall muss der Täter gehen. Wenn das der eigene Vater sein sollte, dann wird das ganz, ganz schwierig. Und ich kenne so dramatische Geschichten, auch aus unseren Gemeindekreisen, wenn dann tatsächlich dem Opfer nicht geglaubt wird, obwohl es Bilder gibt vom Krankenhaus, dass das kleine Mädchen mit 4 Jahren missbraucht worden ist, dass dann in der Gemeinde Tuch drüber, Mutter mit Kind musste gehen, der Gemeindeleiter, der ja auch immer gut das Wort ergreift für den Herrn und auch viel finanziell hineinbuttert, der durfte bleiben. Es ist tragisch, aber hört man öfter mal wieder, dass ein Opfer dann wieder zum Opfer wird. Ein Opfer muss auch wissen, dass es unschuldig ist. Irgendwie, aus irgendwelchem Grunde, fühlen sich so viele Opfer einfach selber schuldig. Oftmal wird es ihm auch gesagt, du bist schuld, weil du so schön bist oder weil du so liebenswürdig bist oder wie auch immer. Also ich bin erschrocken, wie lange ein Opfer immer wieder Opfer ist und sich auch immer wieder schuldig fühlt. Also sage dem Opfer, du bist nicht schuld. Ich kenne das auch von unserer Tochter. Auch wenn das so ein pubertierender Pflegesohn war. Ich meine, er war schon lange nicht mehr da. Und trotzdem ist immer die Frage, was habe ich gemacht, damit er das mit mir machen konnte? Und das kreist im Kopf herum dann. Also ein Opfer muss immer wieder wissen und gesagt und wieder wissen und hören, dass es unschuldig ist. Und natürlich, wenn also da massive Fragen sind und du dich fragst, könnte das Kind ein Opfer sein, suche möglichst frühzeitig Beratung auf. Das kann man also auch anonym machen. Sie werden dir sagen, was zu tun ist. Ich denke, wichtig ist eine Grundregel, berate das Opfer nicht ohne Fachkenntnisse. Du kannst es unterstützen, du kannst es für es da sein, du kannst für es beten, aber nicht therapieren. Und da will ich auch mal ein paar Worte zum Gebet sagen. Ich glaube, Gebet ist ganz, ganz wichtig. Aber man kann auch zu früh und auf falsche Art und Weise beten. Ich glaube, unsere Tochter hat unwahrscheinlich drunter gelitten. So viele, als es dann hochkam, als sie dann so 16, 17, 18 war, als sie in dieser Verzweiflungsphase war, als sie magersüchtig war und all das, sie wollte ja auch Gebet einerseits. Aber die Hilflosigkeit von denen, die für sie gebetet haben, war ja nun auch sehr groß. Und immer meinte sie so, jetzt muss ich ja heil sein. Und trotzdem habe ich noch diesen Drang, mich zu verletzen und so weiter und nicht zu essen und so weiter und so fort. Das heißt, sie fühlte sich immer noch mehr schuldig. Und das ist das Dramatische dabei. Oder auch zu sagen, vergib nur. Dann geht's dir wieder gut. Vergebung, ja, schön wär's, wenn man das so schnell könnte. Das ist ein anderes Thema, aber Vergebung steht am Ende eines Weges. Das ist wirklich heikel. Und das auszusprechen, vergib nur, kann viel zerstören. Ich glaube, es gibt wohl kaum Menschen, die zerschlagener, zerbrochener, verzweifelter sind als Opfer sexuellen Missbrauch. Sie haben ihre Würde verloren. Und wenn eine Autoritätsperson sie missbraucht hat, haben sie auch ihr Vertrauen verloren und oftmals auch in Gott. Das gehört einfach mit dazu. Und schön ist, dass das alles wieder aufgebaut werden kann. Vertrauen wieder aufgebaut werden kann, auch in Gott wieder aufgebauen kann. Und ein Opfer darf niemals angeklagt oder verurteilt werden. Verharmlost werden, war doch nicht so schlimm. Wenn ein Opfer das empfindet, es war so schlimm, dann war es schlimm. Das hat ja auch etwas mit der Wahrnehmung und mit den Gefühlen zu tun. Oder gar, dass der Täter gerechtfertigt wird, ne? Wie ich das eben schon gesagt habe. Das Opfer wird weggeschickt, der Täter darf bleiben. Leider, wer damit zu tun hat, erlebt das immer wieder. Dass sich mehr um den Täter gedreht wird. Und meistens sind es ja auch Erwachsene, die viel besser reden können und so weiter und so fort. Ja, also der Täter darf nicht gerechtfertigt werden. Und bitte, wenn du mit einem Opfer zu tun hast, sei nicht zu schockiert, entrüstet, besonders wenn der Täter auch ein Mensch ist, den du vielleicht selber kennst, den du sogar selber achtest, dem du es nicht zugetraut hast. Ich glaube, wenn du zu entrüstet bist, kannst du das Opfer auch zum Schweigen bringen. Leider stelle ich auch sehr häufig fest, dass dem Opfer häufig nicht geglaubt wird. Das ist absolut tragisch. Ich denke an so manche Gespräche zurück, wenn ein Opfer geklagt hat und immer wieder gesagt hat, man hat mir einfach nicht geglaubt. Meine Mutter hat mir nicht geglaubt, mein Vater hat mir nicht geglaubt. Und der hat das immer und immer wieder gemacht. Und selbst jetzt weiß ich nicht, ob sie mir überhaupt glauben würden. Und ich glaube, ein Opfer hat auch das Recht, zornig zu sein, traurig zu sein. Das gehört einfach mit dazu. Sei dann einfach nicht zu entrüstet. Das ist sein gutes Recht, diese Wut, diese Trauer endlich mal rauszulassen, die ja so lange, meistens ja lange in einem drin gesteckt hat. Umgib das Opfer mit Liebe, habe Geduld, drücke Mitgefühl aus. Ich würde sogar sagen, wenn du beten willst, frage vorher um Erlaubnis, frage auch um Erlaubnis, ob du das Opfer in den Arm nehmen darfst oder berühren darfst, wäre eine Geste der Achtung. Nicht jedes Opfer mag das auch, manche schrecken vor Berührung zurück. Und wie gesagt, bete auch nicht zu früh für Heilung, habe ich ja schon gesagt. Ein Opfer kann sich vielleicht wieder schuldig fühlen, wenn Heilung nicht eingetroffen ist. Da kann man beten, weiß ich, dass keine Albträume mehr hat, dass die Kopfschmerzen gehen oder was auch immer ist. Und vor allen Dingen auch für gute Hilfe beten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und am schönsten fände ich es, wenn also Fachleute und Seelsorger, die wirklich kompetent sind, ein Opfer begleiten können. Das Gebet und Therapeut miteinander in Einklang gehen können. Ich weiß, das ist nicht immer möglich, aber schön wäre es. Aber da sagst du ja gleich noch was dazu, Ute, ne? Ein Opfer durchläuft oftmals auch mehrere Stadien, bevor Heilung eintritt. Typisch ist zuerst einmal Ablehnung, Wut, weiß ich, Abrechnung, am liebsten mit allen möglichen Leuten, auch denen, die vielleicht nicht aufgepasst haben und so weiter, Depressionen. Und erst, wenn die Situation wirklich angenommen wird, das Geschehen, wenn man bereit ist, es auch anzuschauen, dann kann erst die Genesung normalerweise eintreten. Es gibt immer auch Ausnahmen, Gott greift auch auf übernatürliche Art und Weise ein. Aber ich kann mich erinnern, als unsere Tochter ein Jahr in Therapie war, in stationärer Therapie, und als sie endlich vor der Entscheidung stand, will ich nun leben oder will ich nicht leben? Und sie gesagt hat, ja, ich will leben. Das bedeutet, ich muss mich auch auf die Therapie einlassen. Da begann ihre Heilung. Und je traumatischer das Erlebnis ist, umso schwieriger kann natürlich diese Entscheidung sein. Ja, und Heilung, wissen wir, dauert im günstigsten Fall Wochen, Monate, Jahre. Es ist ein langer Weg und deswegen braucht ein Missbrauchsopfer auch fachliche Hilfe. Du kannst es unterstützen, aber nicht beraten und ermutige ein Opfer, immer auch fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich möchte abschließen mit einem wunderbaren Bibelvers, den ich auch damals unserer Tochter zugesprochen hatte, aus Jesaja 54, Vers 4. Da heißt es, hab keine Angst. Du wirst nicht mehr erniedrigt werden. Niemand darf dich je wieder beschämen. Du wirst vergessen, wie man dich in deiner Jugend gedemütigt hat. Ist das nicht ein wunderbarer Vers? Hab keine Angst, du wirst nicht mehr erniedrigt werden. Niemand darf dich je wieder beschämen. Du wirst vergessen, wie man dich in deiner Jugend gedemütigt hat. Und so wie meine Tochter uns ermutigt hat oder mich ermutigt hat, Mama, das ist ein wichtiges Thema, es gibt so viele davon, rede darüber, so wünsche ich mir auch, dass die, die Heilung erfahren haben, den Mut haben, darüber zu reden. Ich weiß, es ist ein sensibles Thema, aber das ist dann immer Hoffnung für andere. Wir hören oftmals so tragische Geschichten. Und ich wünsche mir, dass wir auch das Ende einer tragischen Geschichte hören, nämlich so, wie jemand wieder Hoffnung gefunden hat, wie jemand wieder zum Leben gefunden hat, wie jemand sagen kann, ich bin wirklich geheilt. Und als ich unsere Tochter mal gefragt hatte und habe gesagt, sag mal, wenn du so deine Geschwister anguckst, jetzt in diesem Fall waren die Leiblichen gemeint, die angenommenen Kinder hatten ja selber ihr traumatisches Päckchen mitgebracht, wenn du deine Geschwister anguckst, meinst du nicht, du bist irgendwie so zu kurz gekommen, am Segen vorbeigekommen, dass Gott dich irgendwie so, naja, nicht ernst genommen hat, dir den Segen verweigert hat? Und dann sagt sie zu mir, Mama, es war schlimm, es war ganz schlimm und ich möchte so etwas nie wieder erleben und durchmachen. Auch der Weg der Heilung war schlimm. Aber jetzt kann ich sagen, alles ist mir zum Segen geworden. Und das kann unser Gott. Und Vater im Himmel, Du kennst unser Herzen, du kennst unsere Geschichten, Herr, und wir verstehen so vieles nicht. Herr, auch ich verstehe nicht, wie du das zulassen konntest in unserer Familie, wo wir doch dem Jungen helfen wollten. Herr, aber wir haben gesehen, dass du wirklich möchtest, dass Heilung geschieht und dass du den Weg mit uns gehst. Vater, und so bete ich für die, die selbst Betroffene sind. Ich bete für die, die wissen, dass da irgendwas nicht stimmt oder in ihrer Umgebung wissen, dass es dort Opfer gibt. Vater, ich bete, dass du jedem nahe bist und dass du die verletzten Seelen heilst, die verletzten Herzen verbindest, so wie du das gesagt hast. Und ich danke dir, dass Jesus auch dafür gekommen ist, für unsere verletzten Herzen. Und so bete ich durch deinen Heiligen Geist, Herr, dass du unsere Herzen ausfüllst, Herr, und dass du da tröstest, wo Trost nötig ist, Herr, und einen Weg der Heilung aufzeigst, da wo ein Weg der Heilung gegangen werden soll. Und ich danke dir, dass egal was geschieht, du immer für uns bist und uns immer halten möchtest. Amen. Vielleicht, Ute sagt gleich noch was, ich habe hier einen Tisch nur zu diesem Thema sexuellen Missbrauch mitgebracht. Ich habe hier zum Beispiel, Nein ist Nein, jedes Mädchen hat ihre eigene Art, Nein zu sagen. Das kann man so, ist so ein Faltding. Da sind wunderbare Tipps drauf, die man mit seinen Kindern durchgehen kann und einem Mädchen damit helfen kann, Nein zu sagen oder auch Stopp. Jeder Junge hat seine eigene Art, Stopp zu sagen oder auch andere Dinge. Guck's einfach mal drauf. Ich habe auch einige Kinderbücher zum Anschauen, also nur zur Ansicht, gibt es in jeder normalen Bibliothek. Das sind jetzt auch keine, weiß ich, besonders christlichen Bücher oder so, abgesehen von diesen. Ich dachte, du bist mein Freund, da habe ich noch zwei Stück, die könnt ihr erwerben. Aber kein Küsschen auf Kommando, weiß ich, kein Anfassen auf Kommando. Das sind einfach Dinge, die uns helfen, mit unseren Kindern ja, sie aufzuklären, auf gute Art und Weise, ohne dass sie jetzt Angst haben. Also ihr merkt, es geht immer wieder um Gefühle und Nein sagen. So Ute, jetzt bist du dran.
Berührt und ich meine, wir haben bei CFA schon manches erlebt, aber eben wenn es um die eigene Familie geht, dann ist es ja doch noch eine ganz, ganz andere Herausforderung. Danke für die Offenheit. Grüße an deine Tochter und wir sind auch ihr dankbar, dass ihr darüber reden dürft. Und ich weiß, wie tief dieses Thema geht und dass man eigentlich jetzt nicht sofort umschalten kann und nicht unbedingt sofort da zum Essen stürmen kann. Ich möchte noch ein ganz paar Dinge sagen, es gibt auch Hilfe für Erwachsene, die eben als Kinder Missbrauch erlebt haben. Ihr habt vielleicht schon von Befreit Leben gehört. Das ist eine Organisation auf Selbsthilfebasis. Also das sind Betroffene, die sich in einer Gruppe treffen mit Mitarbeitern, die aber nicht unbedingt jetzt therapeutisch in dem Sinn geschult sind, sondern einfach nur vom Herzen her Betroffene begleiten. Von dem Vers her, ich bin gekommen zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind und Gefangene in Freiheit zu setzen, was Jesus uns gesagt hat, dass wir gemeinsam in so befreit lebenden Gruppen die Problematik anschauen, die Schäden anschauen, die sich über viele Jahre oft aufbauen, eben ein Kind, das missbraucht wird, braucht eine Überlebensstrategie, entwickelt irgendwie einen Lebensstil, um im Leben durchzukommen. Und als Erwachsener leiden wir oft dann unter diesen Lebensstilen, die wir uns damals irgendwie als Überlebensstrategie aufgebaut haben. Es gibt Möglichkeiten eben auch in so einer Selbsthilfegruppe die Problematik anzugehen und vor allem mit dem Ziel Heilung zu erleben, Veränderung zu erleben. Ihr könnt einfach noch Fragen stellen, auch persönliche Fragen an Müllans, an Karl Helmut, an uns jetzt, was diese Thematik mit Missbrauch betrifft. Es gibt natürlich auch Folgen von Missbrauch, wenn nicht unbedingt bei Kindern, aber bei Teenagern oder bei Vergewaltigung. Was passiert, wenn eine Schwangerschaft eintritt? Wie geht man damit um? Wir haben in einer unserer Selbsthilfegruppen mal einen jungen Mann dabei gehabt, der ein Kind aus einer Vergewaltigung war und selber dann als Teenager zum Täter wurde. Und es war eine ganz, ganz schwierige Situation, auch ihm zu helfen. Das wird jetzt zu weit führen, aber eben was passiert eben, wenn eine Frau solch ein Kind austrägt, was passiert, wenn sie abtreibt. Die Folgen einer Abtreibung sind zum Teil noch dramatischer oder wieder auf andere Art und Weise dramatisch im Vergleich oder eben im Zusammenhang vielleicht für eine Vergewaltigung. Da gibt es auch inzwischen Gruppen, die sich mit Abtreibungspersonen, also die Abgetriebenen immer, aber eben die Eltern, Väter leiden oft auch darunter und eben auch Mütter. Das nennt sich Safe One. Wir haben hinten bei unserem Stand drüben neben dem Büchertisch auch Informationen eben zu dieser Thematik. Oder eben, da gibt es ein kleines Heftchen, ich nannte Sinadin. Das ist ein Bericht von einer Mutter, die abgetrieben hat und dann aber gelitten hat darunter, dass dieses Kind nicht leben durfte. Also es gibt eine ganz, ganz breite Palette von Folgeerscheinungen, die den Ursprung haben können in kindlichem Missbrauch oder eben auch in Vergewaltigung. Wir sollen als Christen, und das ist mir ganz, ganz wichtig, aufhören, diese Themen zu tabuisieren, einfach unter den Teppich zu kehren. Gibt's nicht, wir sind Christen, alles ist okay. Oder siehe, ich bin eine neue Kreatur. Diese Verletzungen stecken drin und es braucht Zeit und es braucht auch professionelle oder eben auch Selbsthilfegruppen, die da Hilfe schaffen. Nur einfach als Anregung, geht nicht drüber weg, holt euch Hilfe, holt euch Material. Es gibt gute Internetseiten. Die Claudia hat ja auch einiges drauf auf ihrem Skriptum an Hilfeadressen, wo man sich Hilfe oder Informationen holen kann. Soweit einfach zu diesem Thema. Ist noch lange nicht ausgeschöpft, aber ich denke, es wird uns ja noch begleiten.